RD SWR 2 Wissen.
Becoming a Canadian was one of the happiest days of my life, actually.
In Nigeria geboren, glücklich in Kanada. Ein Land wie ein Mosaik, in dem Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammenleben. Die Devise lautet: Anwerben statt abschrecken. Kanadas Migrationsminister Mark Miller.
Einwanderung ist der Motor für unser Bevölkerungswachstum und die Fachkräftesicherung.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser will davon lernen.
Die besten Köpfe, die werden wir nur gewinnen, wenn wir ihnen anbieten können, voll und ganz Teil unserer Gesellschaft zu sein, so wie Einwanderungsländer wie Kanada das auch tun.
Vorbild Kanada, was die Einwanderungspolitik auszeichnet, von Lydia Jacobi.
Ein Pub in Downtown Toronto. Draußen schiebt sich der Feierabendverkehr hupend durch die Häuserschluchten. Drinnen verschmilzt der Bass aus den Boxen mit den lebhaften Gesprächen eines Freitagnachmittags. Das Lokal befindet sich im selben Wolkenkratzer wie das Immigrationsministerium der Provinz Ontario. Im 14. Stock sind die Neuankömmlinge Zahlen- und Verwaltungsvorgänge. Im Erdgeschoss tauschen sie sich bei einem Bier über ihre Erfahrungen aus.
Ich mag Toronto, ich mag die Menschen. Und man könnte noch über viel mehr reden. Die Freiheit, die freundlichen Leute. Was ich nicht mag, sind die Preise.
Das erste Jahr war wirklich hart, weil wir keine Freunde hatten. Wir mussten einfach die ganze Zeit arbeiten.
Anastasia und Danilo stammen aus der Ukraine. Als Russland seinen Angriffskrieg begann, floh das Paar nach Kanada. Die Regierung von Premierminister Justin Trudeau hatte sich sofort bereit erklärt, ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen.
Viele Ukrainer sind in Europa. Da braucht man einen Flüchtlingsstatus. Aber damit darf man manchmal nicht arbeiten oder so. In Kanada bekommt man eine Arbeitserlaubnis und kann 3 Jahre lang hier bleiben und arbeiten.
Anastasia und Danilo sitzen mit rund 25 anderen Frauen und Männern dicht gedrängt in einer holzgetäfelten Ecke des Pubs. Alle wollen sich ein neues Leben in Kanada aufbauen. Da ist Valentin aus Frankreich, der einen Arbeitsvertrag von Google in der Tasche hat. Seine dänische Freundin, frisch von der Uni, hofft sie auf einen Job in Toronto. Da ist die russische Grafikdesignerin Arina, die in Moskau keine Perspektive mehr für sich sieht. Einige Menschen aus Ostasien. Man schüttelt Hände, lacht, buchstabiert Vornamen. Viele nehmen an dem Netzwerktreffen für Neuankömmlinge teil, um Kontakte zu knüpfen. Andere fragen nach Tipps für die Wohnungssuche, nach Erfahrungen mit Behörden oder Mietautos. Warum hat es sie nach Kanada gezogen? Eine Antwort fällt immer wieder.
Ich mag die Vielfalt. Man trifft Menschen unterschiedlichster Herkunft und kann verschiedene Kulturen erleben, indem man einfach in verschiedene Stadtteile geht. Das ist großartig.
Immigration is the defining characteristic of our country. Einwanderung formt den Charakter unseres Landes, sagt Mark Miller. Seit vergangenem Sommer ist er Kanadas Minister für Einwanderung, Flüchtlinge und Staatsbürgerschaft.
Mit Ausnahme der Indigenen, die seit jeher hier leben, haben alle Familien in Kanada eine Einwanderungsgeschichte. Einige aktueller als andere.
Kanada ist seit seinen Anfängen als moderne Nation von Einwanderung geprägt. Ab dem 17. Jahrhundert kamen immer mehr europäische Siedler, vor allem Franzosen und Briten. Nach der Staatsgründung 1867 dauerte es nur kurze Zeit, bis auch das erste Einwanderungsgesetz vorlag. Es sollte die Erschließung des Westens fördern und der Wirtschaft zur Blüte verhelfen. Eine wesentliche Triebfeder bis heute.
Wir haben einen großen Bedarf an Neuankömmlingen, insbesondere an Arbeitskräften, die Qualifikationen mitbringen, die wir zum Beispiel im Gesundheitswesen brauchen, im Handwerk, um neue Häuser zu bauen, und Arbeiter im Technologiesektor, die Innovationen vorantreiben. Wir wollen, dass unsere Wirtschaft weiter wächst. Wir wollen ein Land bleiben, das Neuankömmlinge willkommen heißt. Sie sollen sich entfalten können und gleichzeitig zum Bedarf im Land passen.
of communities across Canada.
Nach den Daten des jüngsten kanadischen Zensus von 2021 ist fast jeder vierte Einwohner im Ausland geboren. So viele wie seit 150 Jahren nicht und mehr als in jedem anderen G7-Staat. Das Land vermeldete zuletzt weitere Rekorde. Seit 2021 ließen sich jährlich mehr als 400.000 Einwanderinnen und Einwanderer dauerhaft in Kanada nieder. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung eine der höchsten Raten weltweit. Und die Zahlen sollen nach neuen Plänen der Regierung auf 500.000 pro Jahr steigen. Gut die Hälfte sind Wirtschaftsmigranten. Ein Wort, das hier keinen so verächtlichen Klang wie in Deutschland hat. Ganz im Gegenteil. Es steht für eine Notwendigkeit. Denn auch Kanada leidet an Fachkräftemangel und Geburtenrückgang. Migrationsminister Mark Miller.
Das Verhältnis von Arbeitnehmern zu Rentnern ist seit meiner Geburt vor 50 Jahren von 7:1 auf fast 3:1 gesunken. Wenn wir nicht mehr Neuankömmlinge willkommen heißen, wird diese Zahl in den nächsten Jahrzehnten auf etwa 2:1 sinken. Und das wird unsere Infrastruktur, Gesundheitsversorgung und Bildung gefährden.
Ohne Zuwanderung würde schon heute keine U-Bahn in Toronto mehr fahren, einer Stadt, in der rund die Hälfte der Bewohnerschaft außerhalb Kanadas geboren wurde. In den Zügen scheint die ganze Welt zu Hause zu sein. Plakate werben für Sprachkurse und eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. Manchmal hört man spanische Wortfetzen oder Mandarin. Ein Großteil der Kanadier unterstützt diese Vielfalt. 2022 sagten rund 70% in einer Studie, es sei richtig, dass die Regierung mehr Einwanderung ermögliche. Dass sich an dieser Einstellung zuletzt etwas geändert hat, soll später Thema sein. Mit der U-Bahn-Linie 1 geht es Richtung Universitätscampus. Hier wartet Randall Hansen, Historiker und Politikwissenschaftler. Er leitet die Forschungsgruppe zu globaler Migration an der Monk School of Global Affairs and Public Policy. Dass die kanadische Einwanderungspolitik in Deutschland oft als strahlendes Beispiel gilt, hält er für naiv.
Es gibt eine Menge scheinheilige Kanadier, die den Deutschen erzählen wollen, dass die Lösung für alle ihre Probleme daran besteht, ein bisschen kanadischer zu werden. Und das ist meistens Unsinn. Denn die Situation in den beiden Ländern ist völlig unterschiedlich. Kanada hat eine nahezu perfekte Kontrolle seiner Grenzen. Das Land Kanada nimmt nur sehr wenige Flüchtlinge im Vergleich zu Deutschland auf und wählt, wie gesagt, hochgebildete Einwanderung aus.
Das geschieht über das beinahe mythisch verklärte Punktesystem. In Deutschland wird es immer wieder als Vorbild herangezogen. Innenministerin Nancy Faeser und Arbeitsminister Hubertus Heil reisten deshalb sogar nach Kanada, um einen, wie Heil sagte, Blick in den Maschinenraum zu werfen.
Dieses Punktesystem wurde 1967 von Kanada eigentlich ins Leben gerufen. Aber es ist oft und auch in Deutschland missverstanden.
Um gut gebildete Einwanderer anzuziehen, entwickelte die Regierung von Pierre Trudeau, Vater des aktuellen Premierministers, einen ausgeklügelten Katalog von Kriterien.
Kanada hatte damals eine kleine, unzureichend gebildete Bevölkerung und das Einwanderungssystem sollte dazu genutzt werden, hochqualifizierte Einwanderung aufzunehmen, um sowohl die Bevölkerung als auch das Qualifikationsniveau zu erhöhen. Und die Grundlage des Systems ist die Zulassung von Menschen, und das ist wichtig, ohne Arbeitsangebot, aufgrund ihrer Eigenschaften.
Alter, Ausbildung, Berufserfahrung oder Sprachenkenntnisse galten von nun an als Eintrittskarten in die Gesellschaft und lösten ein System ab, das zuvor fast ausschließlich Europäer einwandern ließ. Seitdem darf kommen, wer ausreichend qualifiziert ist und damit genügend Punkte sammelt. Die besten Kandidaten und Kandidatinnen bekommen unbefristete Visa und können sich nach 3 Jahren einbürgern lassen. Das System wurde immer wieder reformiert und nimmt auch in den Blick, in welchen Branchen Fachkräfte fehlen und ob bereits Jobangebote vorliegen. Doch so präzise es die Lücken füllen soll, so unvorbereitet ist der Arbeitsmarkt mitunter.
Es gibt zu diesem Thema gibt es bei uns einen sehr schlechten Witz. Was macht man, wenn man in Toronto auf der Straße einen Herzinfarkt bekommt? Antwort: ein Taxi rufen.
Ein Scherz, der auf ein ernstes Problem verweist. Viele hochgebildete Neuankömmlinge müssen Jobs annehmen, für die sie überqualifiziert sind. Eine Studie der NGO World Education Services ergab 2019, dass nur etwa 40% eine Arbeit gefunden hatten, die der in ihrem Herkunftsland glich. Eine der Ursachen: ausländische Abschlüsse werden oft nicht anerkannt. Und viele Immigranten konzentrieren sich in urbanen Zentren wie Toronto, obwohl ihre Expertise zum Beispiel 14 Autostunden nordwestlich in Thunder Bay dringend gebraucht würde.
Bei uns haben wir viel Bergbau und Forstwirtschaft. Natürlich gibt es auch dringenden Bedarf im Gesundheitswesen. Wir brauchen verschiedene andere Fachkräfte, im Gastgewerbe zum Beispiel, und auch Sicherheitskräfte sind gefragt.
Jamie Taylor. Sie ist die Chefin der Kommission für wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Thunder Bay. Die Stadt nimmt an einem Pilotprojekt teil, mit dem die kanadische Regierung seit 2019 Einwanderer in die ländlichen Regionen lotsen will. Rural and Northern Immigration Pilot heißt es.
Damit können Arbeitgeber Personen einen Job anbieten, die sich bereits im Land oder noch im Ausland befinden. Wenn sie sich über unser Programm bewerben, können sie von uns eine Empfehlung erhalten, unter einer Reihe von Bedingungen. Mit dieser Empfehlung können sie einen dauerhaften Aufenthaltsstatus bekommen.
Jede der 11 teilnehmenden Kommunen hat ihr eigenes Punktesystem entwickelt. In Thunder Bay preist man sich als kleine Stadt mit großen Möglichkeiten an. Offenbar erfolgreich.
Wir haben Empfehlungen für knapp 1000 Menschen hier in Thunder Bay ausgesprochen. Damit wächst unsere Gemeinde. Das wirkt sich wirtschaftlich aus, weil mehr Menschen hier leben, arbeiten und Geld ausgeben. Sie bereichern aber auch die kulturelle Vielfalt. Es gibt zum Beispiel viele neue Geschäfte. Das hat die Atmosphäre in der Stadt zum Positiven verändert.
Das Punktesystem und die dezentralen Ableger sind nicht die einzigen Pfade ins Einwanderungsland Kanada. Es gibt andere Wege. Einen davon ist Ademola gegangen. Der gebürtige Nigerianer heißt eigentlich anders. Doch unter Pseudonym falle es ihm leichter, offen über seine Erfahrungen als Immigrant zu sprechen, sagt er.
Ich wurde in Lagos in eine Familie der oberen Mittelschicht hineingeboren und bin viel im Land umgezogen. Vom südlichen Teil des Landes, wo Lagos liegt, in den Norden, wo ich die meiste Zeit verbracht habe.
Mit 15 Jahren zog Ademola nach Kanada. Für Außenstehende sei das vielleicht schwer zu begreifen. Ein Teenager, 9000 Kilometer entfernt von zu Hause. Doch das sei der nigerianische Traum, erzählt Ademola. Der Perspektivlosigkeit eines Landes entfliehen, in dem die Arbeitslosigkeit unter der jungen Bevölkerung hoch ist und die Universitäten ständig bestreikt werden. Seine Eltern unterstützten die Idee und stellten den Kontakt zu einer Agentur her, die Studentenvisa vermittelte.
Wie Zehntausende anderer Nigerianer aus verschiedenen Einkommensklassen habe ich mich als Teenager auf den Weg gemacht, um zu studieren. Natürlich mit dem Ziel, bessere Chancen und eine bessere Ausbildung zu erhalten, aber auch mit dem Ziel, irgendwann Kanadier zu werden.
Ademola ist heute 30 Jahre alt und arbeitet als Wissenschaftler. Er wirkt konzentriert, pausiert, um die richtigen Worte zu finden. Noch nie habe er die Chance gehabt, seine ganze Geschichte zu erzählen, sagt er. Vielleicht, weil es Lebenswege wie seinen hier so häufig gibt. An einem bitterkalten Wintertag vor 15 Jahren betrat Ademola zum ersten Mal kanadischen Boden.
Ich werde diesen Tag nie vergessen. Es war im Januar und es gab einen Schneesturm. Ich hatte keine ausreichend warme Kleidung dabei.
In Waterloo, einer 100.000 Einwohnerstadt im Süden Ontarios, machte Ademola seinen Highschool- und Bachelorabschluss. Am College war er umgeben von vielen anderen internationalen Studierenden. Es gab Sprachkurse, Sportangebote, Veranstaltungen für Neuankömmlinge. Er fühlte sich wohl und trotzdem fiel es ihm zunächst schwer, sich an die unbekannte Kultur anzupassen. Der kanadische Volkssport, in der Wildnis zu campen, war ihm genauso fremd wie Kreditkarten und die Normalität von Schulden. Ademola erlebte Rassismus, wurde wegen seiner Hautfarbe häufiger von der Polizei kontrolliert.
Es gibt eine Art Rassismus, über den man lachen muss, weil er urkomisch ist. Es kommt zum Beispiel jemand in mein Schlafzimmer und sieht, dass ich einen Haufen Klamotten im Schrank habe. Und er sagt, oh wow, du bist Afrikaner, wie kannst du nur all diese Klamotten haben? Das war einer der ersten Momente, in denen mir klar wurde, wie weiße Kanadier mich sehen müssen. Danach hatte ich eine Art Komplex, denn wenn die Leute denken, ich hätte keine Kleidung, dann zeige ich ihnen erst recht, wie viel Kleidung ich habe.
Just how many clothes that I have.
Kanada nimmt Studenten wie Ademola nicht nur aus gutem Willen auf. Hinter dem staatlichen Programm stehen harte wirtschaftliche Erwägungen. Internationale Studierende nehmen zum Beispiel Jobs an, die sonst schwer zu besetzen wären. Außerdem hängen die unterfinanzierten Hochschulen zunehmend am Tropf ihrer Gebühren. Nach jüngsten Daten der Regierung zahlen ausländische Studierende je nach angestrebten Abschluss 3 bis 5 Mal so viel wie ihre einheimischen Kommilitonen. Ein lukratives Geschäft bei Studierendenzahlen, die seit Mitte der 2000er Jahre immer neue Rekorde brachen.
Das System beruht darauf. Viele kanadische Universitäten würden ohne die Gebühren für internationale Studierende einfach nicht auf demselben Niveau existieren.
Ausländische Studierende sind eine der Gruppen, die häufig nur für ein paar Jahre in Kanada leben. Die Bedeutung derjenigen, die wieder gehen, ist zuletzt gewachsen. Wie sehr, das erfährt man beim Gesprächstermin in einem grau getünchten Flachbau abseits des Zentrums von Toronto.
There we go. Oh, hi. Nice to meet you finally.
Hi. In den ebenerdigen Büroräumen hat die Rechtsberatungsstelle Parkdale Community Legal Services einen ihrer Standorte. In den Schreibtischbuchten sitzen junge Frauen und Männer unterschiedlichster Hautfarbe. An der Wand hängt ein Poster mit dem Konterfei Che Guevaras. Faye Faraday bittet in einen gläsernen Raum und schließt die Tür hinter sich. Sie ist Juristin und arbeitet seit mehr als 30 Jahren mit Menschen, die unter Ausbeutung oder Diskriminierung leiden.
In Kanada geht die Zahl der Menschen mit befristetem und denen mit unbefristetem Aufenthaltsstatus immer weiter auseinander.
Während Kanada 2022 knapp 440.000 Einwanderer aufnahm, Personen also, die dauerhaft bleiben wollen, kamen gleichzeitig etwa 1,1 Million internationale Studierende und Arbeitsmigranten, deren Aufenthaltserlaubnis jeweils begrenzt ist.
Prior to the early 2000s, Immigration into Canada was permanent immigration.
Vor den 2000er Jahren war die Einwanderung nach Kanada dauerhaft. Erst in den frühen 2000er Jahren wurde ein Wirtschaftsmodell zur Norm, das eine prekäre Arbeiterklasse ohne Rechte und Wahlrecht erzeugte. Und das geschah ganz bewusst in einer Zeit von Deregulierung und Sparmaßnahmen, um die staatlichen Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern zu verringern. In dieser Zeit wurden ganze Arbeitsbereiche, in denen zuvor Einheimische tätig waren, fast vollständig von Wanderarbeitern übernommen.
Die Geschichte der Arbeitsmigration reicht zurück bis ins 19. Jahrhundert. Damals heuerte man Wanderarbeiter für Aufgaben im Haushalt und in der Landwirtschaft an. Es waren vor allem Menschen Mittel- und Südamerikas, die so ihren Lebensstandard verbessern wollten. Heute kommt kaum ein Wirtschaftszweig ohne sie aus. Die Migrantinnen und Migranten ernten Obst und Gemüse. Sie bauen Straßen, schlachten Schweine, arbeiten in der Logistik oder in Hotels. Ihre Aufenthaltserlaubnis ist von vornherein an einen bestimmten Job geknüpft. Das mache sie verwundbar, sagt Faye Faraday.
Die Arbeitnehmer erledigen die Arbeit, für die sie eine Genehmigung haben. Aber der Arbeitgeber bezahlt sie nicht oder er gibt ihnen nicht die versprochenen Stunden. Und wenn sie sich darüber beschweren, werden sie sofort entlassen. Oftmals leben sie in Wohnungen, die ihnen vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden. Und wenn sie gekündigt werden, verlieren sie ihren Arbeitsplatz und ihre Wohnung.
Wie abhängig sich Kanada von derart prekär lebenden Arbeitsmigranten gemacht hat, ist während der Corona-Pandemie deutlich geworden. Wie in Deutschland war plötzlich von systemrelevanten Jobs die Rede. Damals sei auch aufgefallen, dass mehr als 500.000 überhaupt keinen Aufenthaltstitel haben.
Vor 2 Jahren hat der Premierminister ein Legalisierungsprogramm für Arbeitnehmer ohne Papiere versprochen. Dafür setzt sich die Migrantenrechtsbewegung schon seit 4 Jahrzehnten ein. Das ist also ein Licht am Horizont der Einwanderungspolitik.
In the immigration horizon.
Wenn sich Menschen über die verschiedenen Einwanderungsprogramme als Wirtschaftsmigranten bewerben können, entlastet das auch das Asylsystem. Auch dieser Gedanke steht hinter dem kanadischen Modell. Mit Ozeanen im Westen und Osten, Eis im Norden und den USA im Süden kommen allerdings sowieso nur wenige Flüchtlinge direkt ins Land. Politikwissenschaftler Wendell Hansen zieht den Vergleich zu Deutschland.
Wenn in einem einzigen Jahr das Äquivalent von 1 Million Syrern oder 1 Million Ukrainern nach Kanada gekommen wäre, dann wäre das politische System zusammengebrochen.
Das bedeutet indes nicht, dass sich Kanada gegenüber Flüchtlingen abschottet. Jedes Jahr werden etwa 40.000 ausgewählt, die über ein Umsiedlungsprogramm ins Land kommen dürfen. Familien, Frauen und andere vulnerable Gruppen. Voraussetzung ist, dass sie vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen anerkannt werden.
Dieser Teil der Flüchtlingspolitik ist eigentlich, was Kanada richtig macht. Menschen im Ausland als Flüchtlinge anzuerkennen, ihre Fehler dort zu behandeln und sie nach Kanada bringen, damit sie nicht diese gefährliche und teure Reise über Land und Meer antreten müssen.
Die Regierung finanziert nur etwa die Hälfte von ihnen im ersten Jahr. Bei den anderen springen private Sponsoren ein.
Kanadier sind gerne stolz auf ihre Rolle in der Welt. Manchmal übertreiben wir, wie wunderbar wir sind. Da ist viel Fiktion im Spiel. Sie wissen schon, Kanadier sind weltgewandt, großzügig und offen. Nochmals, normalerweise übertrieben, aber trotzdem, manchmal wirkt dieses Narrativ.
Edward Schatz. Der Universitätsprofessor war einst privater Sponsor einer syrischen Flüchtlingsfamilie. Als immer mehr Menschen vor dem Bürgerkrieg flohen, rief die Kirche in seiner Nachbarschaft dazu auf, eine Familie zu unterstützen, die vom UN-Flüchtlingshilfswerk aus einer Zeltstadt im Libanon herausgeholt wurde. Schnell hatte sich eine Gruppe von Helfern gefunden, die jeweils einbrachten, was sie am besten konnten. Man sammelte Geld, um Mutter, Vater und die beiden erwachsenen Kinder für ein Jahr zu finanzieren. So sieht es die Regelung für private Sponsoren vor. Manche kümmerten sich um Arzttermine, andere organisierten Möbel. Edward Schatz beriet die Familie bei Fragen zu Aus- und Weiterbildung. Er ist überzeugt, das private Sponsoring hilft Flüchtlingen beim Ankommen in Kanada.
Man ist sofort mit der Nachbarschaft verbunden. Man ist vernetzt. Das kann beruflich oder persönlich nützlich sein. Und ich glaube, das ist der entscheidende Vorteil für die Flüchtlinge.
Diese Hilfsbereitschaft ist nichts spezifisch Kanadisches, auch wenn das private Sponsorenprogramm das weltweit erste war. In Deutschland engagiere sich die Zivilgesellschaft ähnlich stark, meint der Politikwissenschaftler Wendell Hansen, ganz ohne staatliche Förderung.
Als man am Hauptbahnhof in Berlin war und die Flüchtlinge aus Ukraine angekommen sind, haben diese freiwillige Leute gesagt, ja, wir brauchen eine Familie, hat man zwei Zimmer anstelle von ein, da sind drei Kinder hier und so weiter. Und die Leute waren bereit, sie zu nehmen und dafür zu zahlen. So hier ist es mehr organisiert und es hat einen Namen, aber die Willkommenskultur in Deutschland ist im Endeffekt fast das Gleiche.
Hansen hält ohnehin nicht besonders viel davon, Kanada in Sachen Einwanderung als höhere moralische Instanz, als Musterfall zu idealisieren.
Weil Deutschland, nicht Kanada, ist das unerkannte, erfolgreiche Einwanderungsland. Und die Deutschen, die dort leben, wo die Zuwanderer leben, in München, in Berlin oder in Frankfurt, erkennen das an, die AfD in die Provinz leider nicht.
In jüngster Zeit hat auch die kanadische Willkommenskultur feine Risse bekommen, vor allem in den wachsenden und teuren Metropolen Toronto, Vancouver, Montreal befürchten einige, dass weitere Einwanderer die Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt verschärfen könnten. Die Miet- und Kaufpreise sind in schwindelerregende Höhen gestiegen. Die Housing Crisis ist zu einem Schlagwort geworden. Im Schlepptau dieser Krise denken nun erstmals deutlich mehr Menschen, dass Kanada zu viele Neuankömmlinge ins Land lasse. 44% sind es nach einer Umfrage des Forschungsinstituts Environics Institute. Grundsätzlich werde das zwar nichts an der positiven Einstellung zur Einwanderung ändern, so Hansen.
Erstens, weil Einwanderung ein Teil der nationalen Identität Kanadas ist. Und zweitens, da sind so viele Einwanderer, die einen kanadischen Pass haben. Die sind Staatsbürger und die wählen.
Trotzdem hatte der Stimmungsumschwung bereits Konsequenzen.
Hello, bonjour.
Am 22. Januar tritt Migrationsminister Mark Miller in Montreal vor die versammelten Journalisten und verkündet eine Obergrenze für internationale Studierende. Außerdem sollen nicht mehr alle Hochschulabsolventen Anspruch auf eine anschließende Arbeitsgenehmigung haben.
Heute kündige ich drei wichtige Maßnahmen an. Erstens, eine auf 2 Jahre befristete Obergrenze für neue internationale Studiengenehmigungen. Wir erwarten, dass sie 2024 zu etwa 364.000 Studiengenehmigungen führen wird. Das ist ein Rückgang um 35% gegenüber 2023.
Aufgrund der massiven Einwanderungswelle, die Kanada erlebt hat, sind wir dabei, in eine Phase zu geraten, in der einwanderungsfeindliche Meinungen im politischen Mainstream ankommen.
Ademola, den einstigen Studenten, der aus Nigeria kam, treffen die Neuregelungen nicht mehr persönlich. Nachdem er seinen Masterabschluss in der Tasche und einige Zeit gearbeitet hatte, durfte er sich für einen unbegrenzten Aufenthaltsstatus bewerben. Im April 2022 wurde er Staatsbürger. Der glücklichste Tag seines Lebens, wenngleich ein bittersüßer, erinnert er sich.
So yes, bittersweet day.
Ich fühle mich, und ich will nicht pathetisch klingen, aber ich fühle mich im ganzen Sinne wie ein Mensch, weil ich mich mit diesem Pass so frei bewegen kann wie mit keinem anderen auf der Welt. Die Demütigungen, die man beim Reisen mit einem nigerianischen Pass erfährt, sind unglaublich. Und an diesem Tag wurde diese Last von mir genommen. Das war schön. Aber die Tatsache, dass es sich so gut anfühlte, war auch ziemlich traurig.
It felt so good. It was also quite sad.
Kanada ist in vielerlei Hinsicht anders als Deutschland. Geografisch isoliert. Ein Land, in dem das Multikulturelle zur Identität gehört. Deshalb taugt die Einwanderungspolitik nur teilweise als Vorbild. Deutschland könnte sich am vergleichsweise liberalen Staatsbürgerschaftsrecht orientieren. Vielleicht auch am Punktesystem. Obwohl wir nicht nur hochqualifizierte Tech-Experten und Akademikerinnen brauchen, sondern auch Handwerker und Altenpflegerinnen. Und sicher kann sich Deutschland von Kanada abschauen, wie es mit Vielfalt umgeht. Denn Multikulti kann bereichern.
SWR 2 Wissen.
Vorbild Kanada, was die Einwanderungspolitik auszeichnet. Autorin und Sprecherin Lydia Jacobi. Redaktion Dirk Asendorf.
SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.